So, dann sind wir heute wieder mal hier im Podcast bei SHK Tacheles und heute haben wir auch einen spannenden Gast, diesmal nicht aus Deutschland, sondern aus unserem geliebten Nachbarland Österreich. Und das ist kein kleiner Player in der Handelsbranche. Der macht nämlich mittlerweile sage und schreibe 275 Millionen Euro, ist im letzten Jahr 4,7% gewachsen und sagt selber, dass er in Österreich die Nummer 2 ist mit einem Marktanteil von 22%, wo ich erheblich drüber, ich will nicht sagen gestolpert bin, aber was ich schon sehr interessant fand, ist die Quote von 71% im Online-Wesen, in der Bestellquote. Und dazu kann uns mit Sicherheit der liebe Herr Holter gleich mehr sagen. Ich begrüße die fünfte Generation der Holter-Familie, heute Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens Michael Holter. Hallo Herr Holter, ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Hallo Herr Siebrasser, danke für die Einladung. Ja, geht uns ausgezeichnet.
Prima. Gesundheitlich hoffe ich auch. Alle wohlauf.
Gesundheitlich und geschäftlich natürlich herausfordernd in diesen Zeiten, ja. Aber wie gesagt, wir sind zufrieden.
Ja. Auch an Sie vorweg die Frage, unser kleiner Talk hier entwickelt sich gerade ganz gut und man gibt ja gerne schon mal so einem Kind auch einen Namen, damit es so ein Markenzeichen kriegt und wir suchen jetzt noch einen passenden Namen dafür. Im Moment der Favorit ist der Klo-Talk, 200% Wirkungsgrad garantiert. Haben Sie eine bessere Idee?
Ja, Latrinengespräche, nein, ich kann es nicht sagen. Da müsste ich mir überlegen, da könnt ihr dann sicher per E-Mail noch was nachreichen.
Ja. Also in Corona-Zeiten könnte man ja auch sagen, geschissen wird auch morgen noch, aber da sind unter Umständen sogar Urheberrechte drauf, weil das gab mal einen Großhändler in Deutschland, der soll das mal zu seiner Belegschaft gesagt haben. Als Zeichen, wie stabil die Branche eigentlich in Krisenzeiten ist. Aber dann kommen wir zum Thema, Herr Holter. Wir sprechen uns ja auch heute hier unter anderem eben auch wegen den Auswirkungen der Corona-Krise, die uns ja alle im Moment bewegt. Und da interessiert natürlich auch, wie ist denn im Moment der Status quo in Österreich? Österreich, Sie sagten es vorher im Eingangsgespräch, ist ungefähr 2 Wochen vor Deutschland. Jetzt gab ja die Tage die Nachricht Ihrer Bundesregierung, dass gelockert wird. Und Sie selber haben ja erklärt, am Montag wieder richtig loszulegen. Beschreiben Sie doch mal so mit Ihren Worten, wie ist denn die Situation im Moment in Österreich und in der Haustechnik?
Also in Österreich so generell ist, wie Sie gesagt haben, gibt es erste Lockerungen, kleine Geschäfte dürfen wieder aufmachen, da gibt es Maskenpflicht. Da gibt es schon noch immer nachhaltige Veränderungen und was ich so wahrnehmen kann, ist, dass ich natürlich auch, dass der Konsum oder dass die Leute noch gar nicht wirklich einkaufen wollen. Also es ist nicht das erste Interesse der Leute jetzt, dass sie einen neuen Pullover kaufen wollen oder so. Also da ist das Interesse da in den kleinen Fachgeschäften doch noch sehr gebremst. Was rammelvoll ist, sind die Baumärkte, weil natürlich das Heimwerken im eigenen Garten ein Thema wird. Mhm. Und in der Haustechnik ist es so, dass sich eigentlich jetzt nach der Osterwoche auch da das Geschäft langsam wieder ein bisschen erholt. Hm. Also wir haben wieder dieser Lockdown, der in Österreich ja nicht den Großhandel oder so weiter oder die Baustellen wirklich betroffen hat oder nur teilweise betroffen hat, der hat uns schon getroffen. Wir haben sich unsere Umsätze mal auf die ganz schnelle Zeit so halbiert. Aber so nach der ersten Schockstarre,
bitte? 50% pro Tag, wurde mir mal gesagt. Umsatzverlust.
Ja, also ziemlich genau die Hälfte. Mhm. Ziemlich genau die Hälfte. Das war so ab Mitte März, wie dieser Lockdown eben kam. Mhm. Aber es hat sich dann, nachdem sehr viele Handwerksbetriebe zuerst einmal in einer Art Schockstarre einfach geschlossen haben, hat sich das eigentlich jetzt dann nach Ostern vor allem, da haben viele nur eine Woche Betriebsurlaub gehabt, geht es auf den Baustellen da jetzt ganz normal weiter und wir sind schon wieder deutlich drüber. Also momentan liegt es irgendwie so 70-80% von dem, was man normalerweise zu der Jahreszeit machen würde.
Gehört die Haustechnikbranche in Österreich denn nicht zu Kritis, also zur kritischen Infrastruktur?
Ja, das diskutiert man. Das ist ja nicht so ganz eindeutig, weil das eine ist das, was man in den Medien erfährt, das andere ist, was dann in den Erlässen und Verordnungen der Regierung drinnen steht. Aber im Wesentlichen ist es so, dass es jetzt wieder erlaubt sein wird, auf Montag in den Ausstellungen mit Terminen zu öffnen. Das werden wir dann auch machen. Mhm. Die Abholmärkte, da haben wir natürlich kontaktlose Warenübergabe. Und so der Kernprozess, dieses Bestellen am Tag bis am Abend und am nächsten Tag liefern, das haben wir eigentlich, diesen Service natürlich über die ganze Zeit unseren Kunden angeboten. Mhm. Ja, also wir mussten nie völlig schließen.
Mhm. Und Montag ist wieder Volldampf?
Naja, was wir jetzt einmal machen, zumindest diese zweiten Touren, die wir anbieten, die brauchen wir noch nicht, allein halt von den Volumen noch nicht. Mhm. Aber wie gesagt, man fährt halt so langsam einmal rüber. Aber wie gesagt, wir sehen schon, dass wir in dem Hauptprozess, wie gesagt, dieses an einem Tag bestellen, am nächsten Tag österreichweit geliefert bekommen, eigentlich sehr viel für unsere Kunden schon abdecken können.
Mhm. Wie geht's denn Ihren Kunden? Und, also dem Handwerk? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich denke, dass es ihnen eigentlich ganz gut geht. Aber die sind natürlich mit so einer Situation, und die hat sie, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg, und da gibt es nur ganz wenige, die sich daran erinnern können, nicht gegeben. Mhm. Natürlich ist man zuerst einmal überrascht, natürlich auch verunsichert. Mhm. Aber alleine durch den Facharbeitermangel, den es gibt, und den Drucker von den Bauherren, durch Baustellen fertigzustellen, glaube ich, dass die ziemlich wieder unter Volllast arbeiten werden jetzt nach Ostern.
Mhm. Haben die auch so Hamsterkäufe? Haben die auch so Hamsterkäufe betrieben wie hier in Deutschland?
Da gab es zwei, drei Tage. Mhm. Zwei, drei Tage gab es, und dann gab es ungefähr 10 Tage später zwei, drei Tage für unsere bayerischen Töchter, die dann dort auch einmal, wo wir auch gemerkt haben, dass deutlich gehamstert wird. Aber wie gesagt, das war nichts Nachhaltiges.
Was wird da gehamstert?
Naja, es gab halt, wie gesagt, wenn halt Lockdown das Thema auf wen zukommt und jeder weiß nicht genau, was es ist, oder gesagt, ja, kriege ich denn überhaupt noch mein Installationssystem, kriege ich denn überhaupt noch die Schnelltiere für den täglichen Bedarf und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, das war eine ganz, ganz kurze Phase. Mhm. Und das hat sie dann sehr schnell wieder eingependelt.
Ist die Zulieferkette denn, funktioniert die in Österreich?
Die funktioniert.
Auch
die funktioniert wirklich. Ich meine, es gibt ganz regionale Themen, natürlich, wenn man so sagt, Lieferanten aus der Lombardei, Norditalien, dort ist es wesentlich schwieriger, aber so im Wesentlichen kann ich nicht sagen, dass man großartige Rückstände hätte oder so.
Hausmarken also aus Italien?
Völlig problemlos.
Funktioniert.
Gerade Hausmarken werden ja bei uns besonders bevorratet, und von daher braucht sich da niemand Sorgen machen. Also wir haben da ganz, ganz, ganz wenige Exoten, die man vielleicht jetzt nicht so schnell auftreiben kann wie bisher, aber im Wesentlichen der Güterverkehr, der funktioniert ja.
Wie viele Leute sind im Moment noch bei Ihnen im Betrieb? Also wie viele Leute gehen noch zu den Standorten hin, ungefähr so prozentual?
In Österreich ist es ja so, ich denke, das gibt es in Deutschland in leicht abgewandelter Form auch, dieses Kurzarbeitsmodell. Und da haben wir schon mal 500 Mitarbeiter jetzt in diesem Kurzarbeitsmodell drinnen. Und gut 200, die teilweise im Homeoffice, teilweise im Betrieb arbeiten. Das war eigentlich für mich nachdem wir natürlich immer vor so einer Situation, haben wir uns ja alle noch auf der Energiesparmesse nicht gedacht, dass das kommen könnte, und ist noch gar nicht so lange her, waren wir dann auch eigentlich sehr überrascht, wie schnell wir uns im Unternehmen auf das einstellen haben können, dass man einen Telefonverkauf binnen 2 Tagen da wirklich, wirklich in die Homeoffice schicken kann, und der mit solchen ICs dort arbeitet, wie wenn er im Büro sitzen würde, dass Videokonferenzen auf einmal, dass ohne Besprechungen alles funktioniert, dass diese ganzen Auslandsreisen, Auslandstermine, das ist alles natürlich gecancelt und hinterfragt worden. Und das ist für mich ein überraschend positiver Ansatz an der ganzen Sache, dass man einfach einmal hinterfragt hat, was brauchen wir wirklich, und auch die große Bereitschaft der vielen Leute, da an einem Strang zu ziehen und da überall auch mitzumachen.
Ja? Sie haben zwei.
Das kann ich so für mein Unternehmen, aber das ist einmal sehr, sehr positiv, und auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten ist das ein positiver Trend. Die Corona-Krise ist für mich ein Digitalisierungsturbo.
Okay. Sie haben
zwei. Und das ist eine sehr, sehr positive Auswirkung. Das geht jetzt vom Telefonverkauf, den man im Homeoffice machen kann. Das geht zu dem ganzen Thema Videokonferenzen, wo man sich für Reisen sparen kann und effizienter sein kann. Bis dahin, dass man auch die Ausstellungsberatung besser digitalisieren kann und dort auch einmal Videokonferenzen mit den Konsumenten eingesetzt werden können, um die Beta-Planung dort weiter zu digitalisieren. Also das Das sind schon tolle Sachen, die da jetzt ganz kurzfristig auch leichter umsetzbar waren, weil einfach der Druck von außen gekommen ist, als wenn man das alles immer in seinem eigenen Unternehmen so umsetzen hätten würde, hätten wir sicherlich mehr Gegenwind gehabt sonst. Und da sehe ich schon eine Riesenchance, auch für unsere Branche, dass wir diesen Digitalisierungsturbo auch in Zukunft weiter ausbauen können und da effizienter zusammenarbeiten.
Sie haben ja jetzt schon eine Quote von 71% Online-Bestellquote höher sogar.
Ja.
Steigt die jetzt noch mehr?
Ja, die schwankt monatlich nur. Ja, also so rund um die zwischen 70 und 75, das pendelt ein bisschen, aber im Wesentlichen in dem Bereich hat es sich jetzt schon mal stabilisiert.
Auf was bezieht die sich, die Quote?
Das sind Bestellpositionen, die unsere Handwerkspartner bei uns bestellen. Mhm. Also das sind etwa drei Viertel aller Positionen bekommen wir digital von denen schon herein.
Ah, okay. Also von allen Bestellungen sind über 70% online.
Ja.
Und das steigert sich jetzt so auf ungefähr 75%.
Ja, aber das war vorher schon so und das hat sich jetzt durch das Thema Corona nicht wesentlich verändert, eine Spur vielleicht gesteigert.
Okay.
Und die zwei. Aber wie gesagt, das haben wir eh schon seit einiger Zeit und.
Und die zwei.
Ich denke, dass es noch immer. Es gibt. Bitte?
Ja.
Sie denken? Ich denke, dass es noch immer einen Teil vom Geschäft gibt, wo man noch drüber reden muss, wo Artikel spezifiziert und konfiguriert werden müssen, mehr, wo Aufmaße gemacht werden müssen und so weiter, die nicht wirklich für Online-Bestellung geeignet sind. Mhm. Aber alles andere und vor allem diesen ganzen täglichen Prozess, Lagerbestellungen, Bestellungen aus Offerten heraus und so weiter, die möchten wir schon sehr, sehr intensiv schauen, dass wir das möglichst effizient abwickeln zusammen. Mhm. Wir sind ja als Vertriebsweg nach wie vor im Wettbewerb oder vielleicht sogar mehr denn je im Wettbewerb mit Amazon und anderen Vertriebsformen. Und da müssen wir einfach laufend an der Effizienz arbeiten, dass wir da wettbewerbsfähig bleiben.
42.100 Besucher haben Sie in den Ausstellungen pro Jahr.
Wirklich?
Das steht auf Ihrer Webseite, ja.
Ja, die Zahl war mir jetzt nicht bewusst, dass ich wollte. Ja. Natürlich will man beim Investitionsgut wie bei einem Bad, will man das Ganze natürlich auch sehen. Das ist ja kein Buch oder kein Pullover, den ich irgendwo im Internet bestelle und das dann halt lese oder den Pullover anziehe und dann wieder wegwerfe, sondern da geht es schon um längere Investitionszyklen natürlich und darum sind die Ausstellungen auch nicht in Frage zu stellen. Ja. Aber wie gesagt, die Kombination, dass man halt sagt, das analoge Erlebnis und den Rest kriegt man aber dann in der Beratung beispielsweise diese zweite und dritte Termine alles digital ab und kommt so schnell auf den Punkt und so, da sehe ich schon viel Potenzial.
Jetzt sind Sie ja sehr an Deutschland interessiert, schon eine ganze Weile und sind ja da mittlerweile, das ist glaube ich ein Lieblingsthema von Ihnen, ne? Deutschland. Also persönliches auch. Und Sie sind ja in Obertraubling, sind Sie ja bereits vertreten. Da gab es ja auch vor ein paar Wochen, gab es ja auch dann die offizielle Eröffnung da.
Ja.
Passau sollte jetzt kommen. Traurig, oder?
Da hätte jetzt dieser Tage, denke ich, die Eröffnung sein sollen.
Ja, ist auch traurig, dass sie jetzt nicht stattfinden kann. Was machen Sie nun da?
Naja, wir werden das einfach ganz normal in Betrieb nehmen, sobald man darf. Ich glaube, im Augenblick ist es in Bayern, wo Sie jetzt gehört haben, noch nicht möglich. Da in Obertraubling im Augenblick die Ausstellung noch zu. Aber sobald es geht, werden wir in Betrieb gehen und sobald man das verantwortungsvoll machen kann, werden wir wahrscheinlich auch noch eine kleine Eröffnung dazu machen.
Wird das ein ähnlicher Standort werden wie Obertraubling von der Größe her?
Und in Obertraubling haben wir mehr Vertriebsbüro noch dabei und mehr Büros noch dabei. Von der Dimension her wird es ähnlich sein wie Obertraubling, was die Ausstellung betrifft, aber ein bisschen kleiner, was die Büros betrifft.
Okay. Und Obertraubling läuft wie? Kann man das an irgendwelchen Zahlen festmachen?
Obertraubling läuft gut. Obertraubling hat natürlich nach wie vor Potenzial. Aber wie gesagt, das war uns schon bewusst, dass wir nicht dort aufsperren werden und dass uns alles sofort die Türe einrennt. Es gibt gute und kräftige Marktbegleiter in Deutschland und die haben schon die wissen schon, was sie tun.
Sind Sie da im Plan?
Ja, sind wir.
Aber schreibt so ein Standort
aber wir planen
schon
das
schwarze
natürlich
Zahlen?
Auch vorsichtig.
Schreibt so ein Standort schon schwarze Zahlen?
Nein.
Wann ist das geplant?
das hängt natürlich jetzt nicht nur von der, auch hier wird uns die Corona-Zeit noch mal ein bisschen Verspätung mitbringen.
Ja.
Aber ich sage mal, binnen 3 Jahren sollte es schon der Fall sein.
Okay. Bisschen überrascht hat mich, das ist so ein bisschen an der Öffentlichkeit vorbeigerutscht, aber der Knorr-Deal ist ja geplatzt.
Ja.
Warum?
Leider.
Warum?
Ach, wenn ich es genau wüsste, Herr Siebrass, aber das ist so, wissen Sie mal, man kann nicht ewig lang verlobt sein. Und irgendwie waren dann in den Verhandlungen auch immer Themen, ohne jetzt irgendjemanden Schuldzuweisungen da machen zu wollen. Ja. Wenn man irgendwie immer wieder nicht vorwärts kommt, dann geht bei mir und auch bei meiner Cousine vor allem das Bauchgefühl einfach verloren. Mhm. Und wenn man kein gutes Gefühl hat, das habe ich schon gelernt, dann soll man es halt lassen.
Ja, ist
das, ich hoffe, dass es dort allen gut geht. Ich wünsche der Familie Kirchgessner und allen Mitarbeitern dort alles Gute. Hoffe, dass dort alle gesund sind und dass sie gut durch die Krise kommen. Und man sagt eh niemals nie, aber wissen Sie, wenn man da nicht irgendwie, man kann ja nicht 2 Jahre verhandeln.
Ist es denn daran gescheitert, dass es jetzt im Nachgang zu viel Meinungsverschiedenheiten gab? Oder war so der ausschlaggebende Punkt auch, dass eben die anvisierte Übernahme auch schon plötzlich so öffentlich wurde, was sie ja auch als Unternehmer und Käufer ja unter Druck gesetzt hat?
Ich glaube, dass das mehr die Leute von Knorr unter Druck setzt als uns, aber das ist jetzt auch nicht wirklich relevant. In dem Fall geht es darum, dass ich eine unternehmerische Entscheidung treffen muss und da ist jetzt die Öffentlichkeitswirksamkeit auch nur ein dran. Aber wie gesagt, wir haben im Endeffekt immer das Glück gehabt, dass könnte man das jetzt auf die Schnelle positiv abschließen und deswegen haben wir es auch raus.
Könnte sich womöglich noch weitere Möglichkeiten jetzt auch aufgrund der Corona-Krise ergeben? Das ist eine traurige Seite an der ganzen Sache, die aber für denjenigen, der vielleicht sucht, eine ganz glückliche ist. Gucken Sie da drauf im Moment?
Also nicht spezifisch jetzt, als Corona-Gewinnler irgendwie rauszukommen. Mhm. Wir sind übrigens an der ganzen Sache natürlich auch ausreichend mit uns selber beschäftigt zurzeit, dass wir auch weiterhin so gut durch diese Krise durchkommen. Mhm. Aber im Wesentlichen, natürlich sind wir nach wie vor auf der Suche nach einem Partner, den wir da übernehmen können. Mhm. Wenn sie dann was anbietet, werden wir das wieder prüfen. Mhm.
Zu Ihrer Person, also zu Ihrer Funktion. Sie sind ja ausgewiesen als geschäftsführender Gesellschafter, aber es ist mir zumindest nicht immer und auch glaube anderen nicht immer ganz klar, welche Rolle Sie eigentlich da wahrnehmen. Mehr strategisch, mehr operativ. Ist ja schon ein sehr familiärer Charakter, da legen Sie auch Wert drauf. Und es gibt sehr viele langjährige Mitarbeiter bei Ihnen und dann scheidet immer mal wieder überraschend plötzlich einer aus, der so eine Firmenzugehörigkeit von 30 Jahren hat, wie jüngst ein Vertriebsleiter von Ihnen, der jetzt zur Konkurrenz gegangen ist. Was ist Ihre Rolle? Wie ist Ihr Verständnis von Ihrer Rolle?
Sie haben es eigentlich gerade sehr gut beschrieben. Das Geschäftsführer und Gesellschafter drinnen und meine Cousine und ich entwickeln da das Unternehmen weiter. Operativ sind wir natürlich da oder dort auch noch immer die letzte Eskalationsstufe, aber wichtig ist uns schon, dass im Tagesgeschäft und das ganz normale Geschäft von unserem mittleren Management da abgewickelt wird. Mhm. Und wissen Sie, wie Jasmin und die Geschäftsführer waren, hat man in etwa 350 Mitarbeiter und in etwa 140 Millionen Umsatz. Mhm. Und in der Zeit, das war 2007, in der Zeit haben wir uns verdoppelt. Ja. Und da kommt eine Hierarchieebene dazu. Ja. Und ich glaube auch, dass es gerade im Mittelstand wichtig ist, dass der Inhaber und der Geschäftsführer dort nicht der Flaschenhals ist und alles selber macht. Ja. Ja. Und das war natürlich, wie wir von unseren Vätern das Unternehmen genommen haben, die haben da noch viel mehr direkt alles gemanagt. Aber ich glaube, dass das durchaus eine Wachstumsbremse sein kann. Ja.
Ja. Also Sie meinen auch vor allen Dingen auch Ihren Vater.
Leute haben auch Verantwortungen da abgegeben und erwarten dort auch Top-Leistungen von unseren Leuten. Aber da hat sich natürlich auch was verändert. Mhm. Und das gerade, dann kann das natürlich auch gerade mal bei langjährigen Mitarbeitern passieren, dass die irgendwie, dass sie die irgendwo nicht mehr mitentwickeln können. Und dann passiert halt das. Das ist nie eine erfreuliche Situation, wenn ein langjähriger Wegbegleiter einen verlässt. Aber das gibt's. Ja. Das gibt's und das gehört dazu.
Ja. Herr Holter, ich möchte zum Schluss kommen, und zwar unser 5-Fragen-Satzspiel. Ich hatte es Ihnen ja bereits angekündigt. Ich beginne einen Satz und Sie vollenden ihn. Satz Nummer 1. Vor der Corona-Krise war alles?
Normal.
Nach der Corona-Krise werden wir?
Diesen Digitalisierungsturbo, der jetzt gezündet wurde, für uns weiter ausbauen.
Das Internetgeschäft wird für den SAK-Fachgroßhandel immer?
Immer wichtiger.
Wenn ich gewusst hätte, dass wir in 2020 so eine Krise bekommen würden, hätte ich?
Mich darauf vorbereitet.
Deutschland bedeutet für uns als Großhandel?
Wachstumspotenzial und einen spannenden neuen Markt.
Super gut. Ich bedanke mich an den Herrn Holter, heute unser Gast im Podcast Talk bei SAK Tachlis. Möglicherweise wird er ja bald der Klo-Talk heißen. 200% Wirkungsgrad garantiert. Wir sind uns noch nicht sicher. Viele Grüße nochmal nach Wels und danke Ihnen für das Gespräch, Herr Holter. Alles Gute.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Wiederhören. Ja.